Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Meine heutige Interviewpartnerin ist Deborah Aldergasser. Sie ist eine von vier Inhaberinnen von Teil. Das ist die einzige Bibliothek für Alltagskleider in der Schweiz. Und zwar sind sie in Bern aktuell in der dritten Pop-Up-Location. Also sie haben nicht drei parallel, sondern sie sind immer wieder umgezogen. Es gibt es schon seit 4 Jahren. Und es ist sehr ideologisch prägt und sie machen das nebenberuflich. Sie haben also alle auch noch einen Job nebendran, wo sie ihr Geld verdienen. Und gerade auch so ein bisschen in einer Phase, wo es darum geht, zu überlegen, wie weiter. Darum freue ich mich extrem auf das Gespräch. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lasse dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums Firmagründen. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baluas.ch/firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil deiner Gründungskosten. Alles auf baluas.ch/firma-gründen. Hi Deborah, schön bist du auch, wie geht's?
Merci vielmals für die Einladung.
Ja, mega gern. Schön, bist du gekommen. Erzähl noch schnell. Ihr macht das seit 4 Jahren und du hast gesagt eben, ihr seid eigentlich aktuell die einzige Bibliothek für Alltagskleider. Wie muss man das verstehen? Was heisst das? Was ist das Geschäftsmodell?
Ja, das Geschäftsmodell ist eigentlich, dass wir eine Ressource, die man oft wegschmeißt oder eben, wo einem zu viel wird im Kleiderschrank, die brauchen wir. Gut erhaltene Kleider werden für uns zur Basis von unserem Geschäftsmodell. Das heisst, unser Ziel ist, Kleider möglichst lang im Kreislauf zu behalten und möglichst vielen verschiedenen Leuten zugänglich zu machen. Wir funktionieren so, dass man einen von 3 Abotypen auswählen kann und indem man sein Abo zahlt, monatlich bekommt man Zugang zu einem eben zu dem, sagen wir, grössten Kleiderschrank, sicher in Bern, aber wahrscheinlich eben wirklich in der Schweiz.
Also das heisst, was ist denn der Unterschied zwischen diesen Abotypen?
Also das ist die Anzahl Kleider, 1, 3 oder 6 Kleidungsstücke. Es kommt sehr darauf an, wie man Teil nutzen will. Eben teilt sich halt ein neues Outfit zusammenstellen, wenn sie kommen. Andere vielleicht einen speziellen Anlass, wo die sich 1 Kleidungsstück auslehnen. Oder das kann man auch sehr unterschiedlich nutzen. Man kann es aber auch sehr flexibel up- und downgraden und wird einfach monatlich von der Kreditkarte abgezogen und das schafft dann den Zugang.
Und wenn ich jetzt so ein Abo habe, dann habe ich zum Beispiel jetzt das Größte, ich habe 6 Kleidungsstücke, dann kann ich die flexibel zu euch umtauschen und sagen, okay, ich bringe jetzt das retour, nehme das nächste und kann einfach quasi ständig 6 Sachen auslehnen.
Genau, das ist es. Also du kannst die Anzahl Kleidungsstücke, die du dafür zahlst, kannst immer zur gleichen Zeit daheim haben, aber du kannst die individuell tauschen. Gewisse Kleidungsstücke willst du vielleicht ein paar Monate daheim behalten, gewisse nach ein paar Tagen ist es verleidet. Also das ist gar kein Problem. Das ist ganz flexibel.
Wo sind wir da finanziell? Also was kostet denn mich das?
Es kostet zwischen 19 für das Abo One und 59 für das Extended 6 Stück. Das mittlere ist so ein, würde ich sagen, das beliebteste. Das ist 39 für 3 Kleidungsstücke.
Okay. Was sind denn das für Kleidungsstücke? Weil, also eben, es ist ja krass bei der Fashion, da kommt man ja heute irgendwo für 3, 4, 5, 6 Franken, wenn man es noch online bestellt, halt Kleidungsstück über und kann sie ja dann kaufen und hat sie daheim. Und oder bei euch habe ich es zwar schon auch zur Verfügung, aber zahle das dann jeden Monat. Was sind denn das spezifisch auch Markenkleider oder hochwertigere Kleider? Was will ich dafür überkommen oder wo sind ihr da im Markt drin?
Ja, also ich glaube, wir nutzen Teil nicht unbedingt, weil man jetzt also dafür Designerkleider bekommt, die man sich nicht leisten kann, obwohl wir das schon auch im Sortiment haben, aber nicht das allein. Sondern wir nutzen Teil, wenn man zum Beispiel eben nicht alle Kleider selber besitzen, weil das ja auch zunehmend, glaube ich, auch für die Leute eine Belastung ist, so viele Kleider im Kleiderschrank und gar nicht genau zu wissen, was soll ich jetzt mit dem. Man nützt Teil natürlich, wenn man möchte, nachhaltig Kleider konsumieren und nicht alles einfach will kaufen. Von dem her bekommt man natürlich, das ist eigentlich ein Mehrwert, den wir bieten und nicht unbedingt jetzt, dass man eben, wie ich ja gesagt habe, das Designerkleid bekommt. Wir haben aber sehr ein gemischtes Sortiment, wo eben, ja, es gibt gewisse, also wir schauen auf eine hochwertige Qualität, das heisst, wir schliessen gewisse Fast Fashion Brands und Ultra Fast Fashion Brands sowieso, schliessen kategorisch aus, nehmen wir gar nicht unser Sortiment. Das ist natürlich immer eine grosse Challenge, wirklich ein gutes Sortiment herzubekommen im Überfluss von Kleidern, wo noch zunimmt oder, auf dieser Welt. Wir haben auch gewisse faire, also Läden, die faire Brands halten oder auch Berner DesignerInnen, wo wir Kleider teilweise übernehmen. Mit einem Pfefferfairbag arbeiten wir auch zusammen, dass wir von ihnen Prototypen und Einzelstücke können verleihen können. Das sind auch wirklich sehr hochwertige Kleider, wo jetzt sich vielleicht nicht jeder kann leisten, aber wo eben auch wir Zugang verschaffen. Von dem her, wir haben wirklich sehr, also es ist ein breites Angebot, auch Abend, Garderobe, Festtagsmode, wo wir anbieten, wo man ja wirklich oft einfach nur einmalig braucht und genau dort macht es schon für viele Sinn, Kleider auszuleihen. Alltagskleider macht noch nicht für alle Sinn, aber Festtagsmode, das ist sicher etwas, wo wir denken, da liegt noch viel Potenzial drin.
Wie kommt ihr sonst auch ein Sortiment? Also ist das ein, kauft ihr das ein, neu, oder probiert ihr da schon hochwertige Mode schon direkt Secondhand zu übernehmen und dann weiterverwenden, weil spätestens die zweite Person, die sie dann nimmt, hat es eh auch schon im Secondhand. Weißt du, wie können wir überhaupt an euch kleiden?
Ja, also der grösste Teil vom Sortiment ist immer noch Privatspenden. Leute, die uns ihre Kleider spenden, die noch, eben, wir haben dort einfach unsere Kriterien, die gut erhalten sind, die man selber auch ausleihen würde, wenn man es jetzt nicht würde, spenden würde. Und das ist der grösste Teil. Dann haben wir eben mit Läden teilweise immer im Kontakt, wo ihre Kleider müssen aus dem Sortiment nehmen müssen, was halt von der vorherigen oder von ein paar Saison vorher ist. Die übernehmen wir. Ja, von einer Designerin haben wir übernommen, weil sie nicht mehr unter dem Label hat designt, haben wir wieder den Rest schon übernehmen und vermieten. Also es ist sehr, sehr breit gefächert, aber die Privatspenden sind sicher schon der grösste Teil und dort merken wir auch, dass es den Leuten auch Freude macht, irgendwie können ihre Kleider an einen Ort zu geben, halt, wo es noch sinnvoll weiter benutzt wird, wo sie irgendwie wissen, wo es ist. Und selbst könnten die Kleider zu einem späteren Zeitpunkt ja noch auslehnen. Also das passiert auch manchmal, dass Leute Kleider spenden. Also ich persönlich habe das auch schon gemacht und dann lehne ich es später wieder aus. Ja, weil man es halt einfach zu wenig anlegt selber. Und, ja.
Definitiv. Gerade Abendmoden und so, da gibt es ja, glaube ich, so Anbieter, die das auslehnen. Aber dann ist es ja meistens so, dass ich das eben für so einen Abend mal auslehne und wieder retour gebe. Und für das muss ich ja nicht ein Abo haben, sondern ich mache ja das dann einmalig. Kann man das bei euch auch machen? Oder ist es wirklich so, dass ihr sagt, nein, es geht nicht darum, dass du einfach einmalig für einen Anlass etwas auslehnst, sondern wir möchten eigentlich die Abo-Struktur haben und du sollst monatlich zahlen und das auch, ich sage jetzt, ein bisschen laufend nutzen.
Ja, du sprichst einen wichtigen Punkt an, wo wir immer wieder auch selber auch am Ringen sein, wie können wir irgendwie für unterschiedliche Bedürfnisse gerecht werden und trotzdem eine Struktur schaffen, die irgendwie einigermaßen einfach ist. Jetzt von dem Label, das ich vorher erzählt habe, Pfeffer Fairbag, das kann man wirklich einfach im Einzelverleih, das ist sehr analog, handhaben wir das noch, kann man eigentlich einfach herkommen, uns etwas unterschreiben, eine Sicherheit anlassen und dann das Kleid für einen Monat auslehnen. Aber jetzt, wenn man sonst ein Abendkleid auslehnt, ja, dann schließt man das Abo ab, aber es ist im Sinn, also weil man halt, man ist nicht gebunden, dass man eine gewisse Anzahl Monate zu halten, sondern theoretisch kann man das nach einem Monat wieder künden oder sofort, wenn man geht, in dem Sinne auch wieder künden und einfach für einen Monat das Kleidungsstück auslehnen.
Okay, ja, sehe ich, dass da irgendwo ein Konflikt drinnen ist, weil wahrscheinlich ja für einen Einzelabend mehr müsstest du verlangen wie 19 Franken. Und
das ist wenn's ja wieder, genau.
Ja, wenn es dann jemand natürlich so macht und halt einfach sagt, okay, ich nehme das einmal, ein Abend brauche ich es, mache einen Monat, ist wahrscheinlich in dem Sinn eigentlich auch extrem günstig im Vergleich. Ich habe gesagt, ihr macht seit 4 Jahren, aber sehr ideologisch prägt. Und es tönt für mich auch so, dass eure Kundin ist. Ist es für Männer und Frauen oder ist es Fokus Frauen?
Ja, also es ist für vorwiegend Frauen. Wir haben Männer ein bisschen getestet. Wir haben einzelne Teiler, weil, ja, ich meine, es gibt auch viel Unisex-Mode, aber es ist wirklich so, dass Männer das weniger nachgefragt haben und jetzt haben wir es wie auf Bedarf, meistens im Laden selber, aber wenn jemand kommt, haben wir wie ein gewisses Angebot, aber es ist wirklich, unsere Hauptzielgruppe sind Frauen.
Okay. Und es klingt sehr ideologisch auch geprägt, eben, dass man eigentlich das Angebot auch dann nutzt, wenn man das eben, ich sage es, eine gute Sache findet. Und nicht zwingend nur, weil es einfach ein richtig gutes Angebot ist, einfach so wirtschaftlich gesagt, oder weißt du, sondern schon sehr ideologisch, auch für eure Kundinnen, oder was merkt ihr da?
Wahrscheinlich schon. Also ein grosser Teil, wir haben ja so ein bisschen unsere Avatarin definiert als eine urban lebende und auf nachhaltig sensibilisierte Frau, oder? Also es ist sicher der Bezug zu Nachhaltigkeit, der Wunsch, irgendwie mit ihrem Konsum etwas Positives zu bewirken, das würde ich sagen, ist der meiste, also würde die meisten, also auf die meisten zutreffen. Also jetzt, ich würde jetzt sagen, aus ökonomischen Gründen macht es vielleicht nicht auf den ersten Blick Sinn. Wir sind aber überzeugt, dass wenn man es aufrechnet, und die meisten machen ja das nicht, sie rechnen ja nicht, wie viel Kleider oder Geld geben sie aus für ihre Kleider. Sie schauen meistens nur den Trendpreis an, aha, das ist mega günstig, aber ganz viel günstige Kleidungsstücke gekauft, ist auch wieder in dem Sinne Aufwand. Der Aufwand, den sie betreiben mit online durchzubrowsen oder was immer. Und das ist ja oft, wird es nicht aufgewogen und dann findet man vielleicht eben teuer 39 Franken pro Monat zu zahlen. Aber eben, wenn man ehrlich wäre zu sich selber und schaut, wie viel Geld gebe ich effektiv aus im Monat, dann würde ich sagen, sind wir gar nicht so daneben.
Aber das müsstest du ja vielleicht probieren beweisen. Kannst du das? Gibt es da nicht irgendwelche Studien, wo halt irgendwie sagen, wie viel Geld für Kleider ausgegeben wird, dass du es nachher schon wie für dich könntest auch, oder weißt du, könntest beweisen und als Marketing-Claim in dem Sinn auch brauchen und sagen, hey, es ist, oder ihr sind ja, ich habe es gesagt, sag mal schnell, wie es euch geht, dann können wir noch weiterreden, weil eben, ihr seid so ein bisschen am Überlegen, wie geht es weiter, ihr macht es seit 4 Jahren und es ist jetzt nicht so, dass ihr heute irgendwie extrem viel damit verdient, sondern es ist auch heute noch nach wie vor so, dass ihr es sehr ideologisch macht und sagt, ihr findet es eine gute Sache und ihr brennt dafür und ihr wollt das machen. Aber 4 Jahre ist ja schon eine gewisse Zeit. Darum nehmen wir es mal schnell mit in die 4 Jahre. Was ist gegangen? 3 Locations, vielleicht auch Kundinnenzahl, Umsätze, was kannst du erzählen?
Also, ja, ich würde sagen, wir haben, also ja, eben der ideologische Aspekt ist sicher sehr hoch. Wir haben natürlich gestartet in einem, also ich würde sagen, der Zeitgeist in dem Sinne hat uns dann recht gegeben, als wir gestartet haben. Halt das ganze Thema von Nachhaltigkeit war in aller Munde gewesen, darum hat jetzt auch niemand gesagt, dass ich vielleicht eine, 2 Personen, er hat gesagt, es sei eine blöde Idee, aber der grösste Teil der Leute hat gesagt, wow, das ist eine super Idee, das braucht es. Und wir sind dann auch so gestartet und haben eigentlich schon damit gerechnet, dass das, ja, also ich meine, immer wenn man etwas startet, denkt man irgendwie, man ist erfolgreich, oder? und haben dann aber sehr schnell gemerkt, dass der, also wie soll ich sagen, der Schritt vom das eine coole Idee finden und finden, das braucht es unbedingt im Van, zu nachher wirklich zu unseren Laden kommen und das dann auch noch nutzen. Der Schritt ist, also der ist immens. Und das haben wir komplett unterschätzt, würde ich mal sagen. Also ist natürlich auch noch schwierig gewesen, das überhaupt, weil wir ja in der Schweiz haben wir eigentlich nicht wirklich Vergleichsprojekte gehabt oder sehr wenig. Wir haben in Deutschland eins, von denen sind wir auch inspiriert, die Kleiderei. Mit denen sind wir auch schon im Austausch gewesen und so, aber es ist wie, wir haben halt wie gestartet, aber dann ist noch Corona gekommen und so. Das heisst, ich würde sagen, im 22 ist wieder so ein bisschen steigend gewesen. Im 23 haben wir, also ja, wir machen irgendwie so ein bisschen 80'000 Umsatz. Also ja, wir machen schon ein bisschen Umsatz, aber halt, jetzt sind wir wieder so ein bisschen drin. Das kann aber auch mit dem Sommer sein. Jetzt sind wir etwa 140 Teilerinnen plus minus. Wir haben schon fast 200 Marken mal gekratzt, aber wir kommen nicht über die Marke jetzt von 200. Und eben jetzt ist es eher wieder rückgängig. Darum, es ist wirklich ständig, also ich würde sagen, es ist immer so eine Wellenbewegung. Es kommt, wir sind noch nicht ganz schlau geworden. Es hat sicher auch mit der Jahreszeit zu tun, dass man nicht in jeder Jahreszeit gleich viel, wie sich mit Kleidern auseinandersetzt oder wo Kleider anprobieren. Was sicher eine Tatsache ist, dass wir jetzt in der Nachhaltigkeitsbubble von Bern, dort sind wir sehr gut etabliert. Wir haben auch im 2022 den ersten Berner Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Das war für uns eine sehr grosse Ehre und auch Anerkennung von dieser, sagen wir mal, Pionierarbeit, die eben oft Knochenarbeit ist. Das heisst, wir kennen uns in der Nachhaltigkeitsbubble, aber das ist natürlich etwas, was uns immer wieder kritisiert wird, vielleicht könnte ich sagen, oder gesagt wird, jetzt sollten wir ein Auge drauf haben, wie können wir aus dieser Bubble raus. Und das ist sicher ein Riesenthema, wo wir besitzen, oder also wo wir sehr herausgefordert sind. Wie muss man kommunizieren, dass man eben aus dieser Bubble raus kommt. Wir haben jetzt letztens wieder ein Studio bei InnoCheck gemacht mit der Berner Fachhochschule. Das war schon das Thema, gewesen, oder? Wie erfahrt man überhaupt von uns? Und es ist natürlich eben eine Tatsache, dass man so in einer Bubble drin ist, die sich wie über Nachhaltigkeit definiert, ist das irgendwie eine beschränkte Bubble, oder?
Und, warum gehen dann die Leute oder warum kündigen sie dann das Abo wieder bei euch? Was habt ihr euch da mal wirklich auch mit denen auseinandergesetzt und befragt? Und was ist der Grund, dass jemand geht? Weil ich stelle mir jetzt vor, das ist meine Laienmeinung, aber dass gerade, weil ja wahrscheinlich auch bei den Kundinnen das relativ ideologisch prägt ist, die Hürde zum Kunden eigentlich noch mal grösser ist, weil sie es ja eine gute Sache finden und auch zu einem Teil wegen dem gemacht haben. Weißt du, weder einfach nur, wenn du jetzt ein Abo löst, als wirklich nur Kunde, völlig egal, und dann brauchst du es nicht mehr und dann könntest du. Weißt du, wie ich meine?
Ja. Ich bin aber ehrlich gesagt, finde ich es noch schwierig, jetzt mich auf dieser Aussage zu behaften, dass unsere Kundinnen auch ideologisch sind. Es gibt sicher einen grossen Teil, der ideologisch ist, der uns auch eben wirklich unterstützen will. Alle finden es cool, das Konzept. Aber schlussendlich rechnen wir ja nicht gleich, oder? Und ich glaube, eine Kündigung, neben den ganz normalen Kündigungsgründen, weil sie wegziehen oder nicht mehr in der Stadt Bern arbeiten, das merken wir natürlich, wir die Leute ansprechen, die entweder in der Stadt Bern wohnen oder arbeiten. Weil du musst physisch kommen, du musst einen Zugang haben zur Stadt. Also der, der das nicht die Lebensumstände ändern, die Kündigen, das ist ja wie klar, völlig legitim. Was aber schon eine Kündigungsrunde ist, die wir immer wieder hören, ist, dass die Leute wie das Gefühl haben, sie nutzen es zu wenig. Das heisst, sie zahlen eher, und wenn du deine deine Ausgaben anschaust, ja, dann schaust du, okay, was nutze ich nicht, das könnte ich. Und mir, dort ist eine Diskrepanz, dass wir natürlich davon ausgehen, dass die Leute unser Angebot nutzen, auch wenn sie Kleider daheim haben. Mhm. Viele sagen aber, sie nutzen es nicht, wenn sie nicht können wechseln können. Kleider. Und das ist natürlich eine Diskrepanz, wo wir uns sehr bewusst sind, wo wir uns auch immer mal wieder überlegen, wie müssen wir das kommunizieren. Aber das ist, würde ich sagen, fast ein Kündigungsgrund Nummer eins. Eben, wie das Gefühl, ich nutze die Dienstleistung gar nicht.
Also zwar, dass sie eigentlich ein Kleidungsstück haben und vielleicht auch regelmäßig anlegen, aber euer Geschäftsmodell basiert ja nicht darauf, dass ich nachher immer das Gleiche habe, dann könnte ich sie tendenziell auch wie kaufen, sondern eigentlich bringt es ja nur dann etwas, wenn ich dann eben regelmäßig vorbeikomme und so einen Wechsel habe. Und für das ist natürlich extrem entscheidend ja auch euer Sortiment, oder dass ihr immer wieder könnt zeigen, wir haben eigentlich etwas Neues, du könntest wieder schauen, es lohnt sich in den Laden zu kommen, es ist jetzt nicht das Gleiche wie letztes Mal, wo du da warst. Was ja, dann genau. Irgendwo zum Teil auch wieder gegen also Nachhaltigkeit springt, wenn du ja in diesem Sortiment dann nicht eine riesen Fluktuation haben, oder?
Ja, doch, also wir tun natürlich sicher saisonal umstellen. Aber auch, wir haben zum Beispiel New-In-Stangen, wo wir eben zeigen, was sind so die neuen Sachen. Wie ich auch schon erwähnt habe, wird es halt schon extrem unterschiedlich genutzt. Also sind zufrieden mit, die nehmen zum Beispiel jeden Winter vielleicht den gleichen Mantel, oder? Und für sie ist das eigentlich mega cool, sie hat das Kleidungsstück schon erprobt, sie tun das wieder ausleihen, sie müssen es dann nicht daheim lagern, oder zum Beispiel. Also so, und die finden dann, ja, ich nutze mein Angebot oder die Dienstleistung. Andere eben finden dann, ja, ich muss die ganze Zeit wechseln und jetzt habe ich wie keine Zeit. Also das ist natürlich der Zeitaspekt, das ist ein Riesenfaktor bei uns. Wenn wir in einer Zeit leben, wo alles sehr schnell geht, ich klicke mich schnell durch, online und kaufe meine Kleidungsstücke und bei uns musst du natürlich herkommen und dich mit dem Sortiment auseinandersetzen und das habe ich schon das Gefühl, ist ein Hürde drum, also wir tun uns das überhaupt nicht von der Hand weisen, dass es viele Hürden gibt, Kleider auszuleihen, wo ich aber eben halt auch glaube, ein nachhaltiger Kleiderkonsum per se ist halt einfach eine gewisse da kommt eine gewisse Langsamkeit auch rein, weil man sich halt mit Sachen auseinandersetzen muss. Und dort bin ich manchmal halt nicht sicher, ob wir in unserer Gesellschaft fast einen Schritt voraus sind, wenn jetzt so, also ja.
Also ich habe im Moment das Gefühl, das ist aber nur mein Eindruck, dass das Thema Fast Fashion, Ultra Fast Fashion, was alles schlecht daran ist, schon gerade ziemlich, ich sage jetzt, präsent ist. Vor 4 Jahren wahrscheinlich noch ein bisschen weniger, als ihr gestartet habt. Also ihr seid sicher voraus gewesen oder irgendwo immer noch voraus. Und halt, ich glaube, gerade das Mieten oder eben so als Bibliothek nutzen, ja, das ist definitiv noch etwas, was man nicht so kennt und was ich zuerst muss, ich sage jetzt, beweisen. Und es gibt auch den Spruch, wenn es um Unternehmertum geht oder wenn jemand sagt, hey, ja, ich habe eine Geschäftsidee, aber die macht schon jemand, dann ist das nicht per se etwas schlecht, sondern dann heisst das, hey, wenn es jemand schon macht und erfolgreich ist, dann gibt es auch den Markt, dann kann man mit dem Geld verdienen. Und wenn du halt etwas ganz Neues machst, dann sieht es anders aus. Jetzt haben wir ja im Thema Nachhaltigkeit, so wie ich das sehe, gehört ja eben zu der ökologischen Nachhaltigkeit, die euch sehr, sehr wichtig ist, auch eigentlich eine ökonomische Nachhaltigkeit. Oder ihr könnt es ja nicht eigentlich ewig durchziehen, ohne dass ihr irgendwann Geld verdient. Sondern damit es ja eigentlich soll ja das Ziel sein, dass ihr das könnt theoretisch wachsen und in jeder Stadt in der Schweiz präsent sein und einen Laden haben. Und für da muss ja auch der wirtschaftliche Teil stimmen. Jetzt habt ihr da ein paar neue Ideen. Wie wollen ihr da noch kommen?
Ja, also wir haben uns jetzt einfach so in den letzten Monaten sicher damit auseinandergesetzt, also wir müssen etwas ändern irgendwie an unserem, wie du sprichst es an, wir müssen etwas ändern. Ich kann aber nicht einfach ewig so weitermachen. Aber wir sind immer noch dran, einfach in dieser Auslegeordnung, wie soll es weitergehen, oder haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir wollen wie ganz offen an das hergehen. Aber wir wissen, wie es kann, längerfristig kann das nicht so in dem Sinn ja, weitergehen. Obwohl wir eben wir haben ein Team an sehr motivierten Volunteers. Aber eben, selbst dort merken wir auch, kommen wir natürlich extrem an Grenzen, weil Freiwilligenarbeit ist ja das, was du zuerst aufhörst, wenn du irgendwie eine Weiterbildung machst oder so. Das ist ja völlig legitim und es ändert sich. Du machst vielleicht ein, zwei Jahre, du musst dich neu engagieren und dann ziehst du weiter. Mhm. Also dort schon nur der Aufwand, immer die Volunteers zu rekrutieren und das Team zu erhalten, ist ein riesen Aufwand. Und ja, ich glaube, dort ist wirklich uns, ja, dort sind wir vielleicht sogar ein bisschen in einer Pattsituation, ich weiß es nicht. Oder einfach wie merken wir, es ist wie noch nicht ganz klar, in welche Richtung dass wir da wollen uns weiter bewegen. Mhm.
Ihr macht es seit 4 Jahren und habt dort eben grosse Ziele oder auch gerade in Sachen Nachhaltigkeit. Und ich finde es mega beeindruckend und mega schön, eben, dass man nicht sofort aufgibt, wenn man merkt, es funktioniert nicht, sondern man ist mal motiviert und probiert. Und am Schluss muss man ja theoretisch nur einmal eine Umstellung machen, die funktioniert. Und dann kann es gerade ins Gegenteil kippen. Oder? Es ist halt einfach, ihr habt wie das Konzept, das nicht nur nachhaltig, ökologisch, sondern auch wirtschaftlich funktioniert, noch nicht gefunden. Und da ist natürlich dann immer die Frage, hey, wie weit sind wir bereit, von unserer Ursprungsidee abzuweichen, weil wir etwas machen wollen. Ich glaube, gerade in dem Thema Nachhaltigkeit extrem wichtig. Was ist denn der Treiber gewesen, dass ihr das jetzt schon so lange macht? Und was habt ihr bis jetzt schon verändert? Ist es immer noch wirklich das Konzept vom Anfang, wo ihr einfach jetzt lang probiert habt, irgendwie in mehr zu drücken und jetzt merkt, es geht gleich nicht?
Wir haben uns ständig, würde ich sagen, weiterentwickelt. Also eben, es stimmt, wir sind natürlich wie davon ausgegangen, hey, nur verleihen, oder? Also das ist das, was fehlt, das ist das, was wir abdecken wollen. Wir haben sehr schnell gemerkt, eben, erstens, wir müssen auch flexibler verleihen. Das heisst, am Anfang haben wir die Leute monatlich ihre Kleider müssen zurückbringen. Das haben wir auch völlig in dem Sinn liberalisiert, dass sie es eben einen Tag haben oder 6 Monate, egal. Also dort wie eine Freiheit, möglichst einfach zu machen, da haben wir uns irgendwie weiterentwickeln. Wir haben uns auch müssen weiterentwickeln, dass wir uns entscheiden, ja, man kann bei uns Kleider rauskaufen, wenn man sich ein Kleidungsstück hat ausgelehnt und sich nicht mehr trennen möchte, dann darf man das sehr gerne kaufen, weil wir ja auch eigentlich bewusste Kaufentscheidungen fördern. Und dann macht es für uns auch mega Sinn, eigentlich, wenn man kann, das Kleidungsstück kaufen. Wir haben auch natürlich, also wir haben ja eine Herausforderung, was machen wir mit all diesen Kleidern. Das heisst, wir müssen Sachen aus dem Sortiment nehmen, Sachen laufen nicht. Okay, dann haben wir die in den Verkauf genommen. Wir haben ja einen Lagerverkauf gemacht. Auch das ist für uns ideologisch gesehen eine Herausforderung, weil es einfach wie, ja, mit denen, wir sehen das im Moment überall, all die Lagerverkäufe, und das zeigt ja irgendwie, dass wir eigentlich als Gesellschaft überfordert sind mit dieser Menge an Kleider, oder? Und irgendwie haben wir uns eingestehen, wir sind auch ein Abbild von dieser Gesellschaft, wir sind auch Teil von dem. Also wir haben das versucht, seit neuestem, und das ist definitiv ein Versuch, der noch läuft und wo wir noch nicht alles haben ausgeschöpft, ist, dass wir einen sogenannten Marktplatz haben gestartet. Wir vermieten Kleiderständer vermieten an Leute und sie verkaufen über uns ihre Kleider verkaufen. Das ist auch ein Konzept, das gibt es in Luzern und Zürich. Und jemand hat uns, aber in Berlin gibt es so, oder Hamburg, weiß nicht, hat uns auch also ein Film geschickt von dieser Idee in Deutschland. Und wir so, ja, okay, das könnte etwas sein, wir probieren es. Wir funktionieren manchmal ein bisschen so, halt, weil alles irgendwie so ein bisschen, ja, wir machen es einfach mal. Und haben das jetzt gestartet im Mai. wir merken, die Nachfrage nach Kleiderständermieten, die ist riesig, die ist sehr gross, weil natürlich alle für ihre Kleider eine gute Lösung finden, aber die Umsätze, das ist noch das Problem. Die müssen wir auftreiben und das ist jetzt unsere nächste Frage. Wie können wir die Umsätze auftreiben? Und das hat der Punkt, den du ansprichst, da müssen wir wahrscheinlich auch bereit sein, umzudenken, vielleicht auch zu sagen, ja, wir tun eben das besser präsentieren, auch wenn es ein bisschen auf Kosten von dem Verleih geht. Aber immer mit der Absicht, mehr Menschen eigentlich in den Laden zu bringen und vielleicht ihnen auch zu einem weiteren Zeitpunkt können, unser Verleihkonzept zu zeigen. Oder dass sie vielleicht dann plötzlich, wenn sie einen Anlass haben, merken, aha, ja, stimmt, da ist doch Teil, ich könnte das auch ausleihen. So, ja.
Kurze Unterbrechung für ein Projekt, das mir persönlich mega am Herzen liegt. Und zwar möchte ich meinen Podcast, meine Plattform, die ich jetzt über 4 Jahre aufgebaut habe, nutzen, um Spenden für das Projekt zu sammeln, das ich gemeinsam mit Buy Food with Plastic mache. Und zwar möchten wir in Ghana einen Lastwagen kaufen. Der funktioniert wie eine Art Müllwagen und geht PET bei den Menschen vor Ort daheim abholen und kauft ihnen das ab. Nachher kann der Lastwagen das PET auf dem Markt weiterverkaufen mit einer Marge. Durch das wird das Projekt selbsttragend und es gibt einen riesigen Impact. Die Menschen vor Ort können ihr Haushaltsbudget aufbessern, es werden Arbeitsplätze geschaffen und es wird Unmengen an PET recycelt. Wir reden hier von ca. 780 PET-Flaschen pro eingesetztem Spendenfranken über einen Zeitraum von 10 Jahren. Es würde mich wirklich riesig freuen, wenn auch du etwas an die 36'000 Franken, die zusammenkommen müssen, spenden würdest, damit wir das Projekt erfolgreich umsetzen können. Es wäre absolut genial, wenn ich das anbringen würde mit euch, mit meinen Hörerinnen und Hörern. Alle Infos findest du in den Shownotes und lass doch unbedingt auch Podcast-Folge Nummer 364 mit dem Khalil Radi, um alle Details zum Projekt zu hören. Danke vielmals und jetzt zurück zum Podcast. Also es klingt für mich insofern schlüssig, weil halt einfach muss sagen, okay, wahrscheinlich sind wir mit dem Verleihkonzept, mit der Bibliothek ein bisschen mehr voraus und jetzt gibt es die Variante, dass du das halt einfach ganz abstellst oder dass halt du sagst, ja gut, wir verfolgen das weiter als langfristige Vision, aber um das langfristig können erreichen, müssen wir kurzfristig einfach andere Konzepte umsetzen, die auch wirtschaftlich sind. Und was er, glaube ich, definitiv nicht dürfen machen, ist jetzt komplett von dieser ganzen Nachhaltigkeit abgehen. Aber, oder dass es irgendwo kann sagen, hey, das passt für uns noch in der gesamten Nachhaltigkeitsthematik hinein. Meine Gedanken einfach so ganz schnell, eben, wir haben ja das Interview voll nicht vorbereitet und ich weiss auch nicht, was kommt und was ich dann sage. Nur so Ideen, wie viel machen der Events? Weil ich glaube, gerade so Flomis und so ist ja eigentlich etwas, so mega auch ein Trend ist, was überall gibt. Und wenn man wie weiss, hey, bei euch gibt es in dem Marktplatz regelmäßige Events, wo dann vielleicht auch die, die Stangen mieten, dürfen, nicht müssen, aber dürfen kommen, ihre Stangen noch präsentieren, ihre Sachen verkleiden und halt dann so ein bisschen mehr einen Eventcharakter daraus machen, um den Umsatz zu fördern. Glaube ich, das holt euch nochmal Leute rein. Das ist auch etwas, was einfacher dann kannst bewerben über Social Media und so, ja. Wo du einfach kannst sagen, hey, wir holen das so wie über den Flomi Leute in den Laden rein, ja. Regelmäßig, das ist vielleicht einmal im Monat oder sogar jeden Samstag oder keine Ahnung was, oder? Mhm. Und gleichzeitig ja nachher eben euch ein Konzept dann wieder Kunden hast, wo dann euch ein Konzept längerfristig kannst verkaufen, am anbringen oder vielleicht auch nochmal mit noch mehr Kunden und Kundinnen, die an dem Flomi-Konzept Interesse haben, also irgendwo auch Nachhaltigkeit haben, nochmal vielleicht reden und sagen, hey, was braucht es denn? Für dich, dass es Sinn macht? Oder warum macht es für dich nicht Sinn? Und ich glaube, dort halt einfach der Austausch mit den Kunden ist extrem wichtig, um herauszufinden, okay, wo müssen wir unser Konzept anverändern. Aber der Kunde hat nicht immer recht. Weil ich habe jetzt nur gerade gedacht, auf der anderen Seite, etwas, was mir vorher in den Kopf gegangen ist, du sagst, ein Kündigungsgrund ist, dass die Leute das Gefühl haben, sie brauchen es zu wenig. Mhm. Und das ist der grösste. Mhm. Und hast aber gesagt, ihr habt euch komplett aufgemacht. Und vielleicht müsstest du mal eine Zwischenlösung finden, wo du sagst, hey, schau, du kannst es auskaufen. Mhm. Aber das, was du bei uns mietest in der Bibliothek, das ist für die Bibliothek gedacht. Das musst du irgendwann auch wieder retour bringen. Das kannst du nicht unbeschränkt bei dir haben. Weil so zwingst du die Kunden dazu, dass sie es nutzen. Wenn du sagst, du darfst aber ein Kleidungsstück maximal 3 Monate haben. Mhm. Und entweder musst du es dann zurückbringen oder auskaufen. Mhm. Dann wirst du halt wieder Kunden. Einfach dann hat der Kunde auch, dann muss er kommen. Und dann muss er das Neue anschauen. Und dann muss er es nutzen anders. Und wenn es halt komplett offen ist, mhm, hat er, oder dass du irgendwo wie so sagst, ja, weil vielleicht sind dann auch die beliebtesten Teile immer vergriffen und darum hast du Sachen, die im Laden sind, die halt eben so ein bisschen die Ladenhüter sind und darum ist jemand, der neu in den Laden kommt, hat gar nicht, oder er muss ja, wenn der das erste Mal in den Laden kommt, muss der gerade 3 Sachen haben und sagt, hey, die wollte ich. Ja, also ich und wenn natürlich all die super coolen Sachen vergriffen sind von denen und die jetzt nie mehr zurückbringen, dass halt vielleicht, hey, einfach geil, alles Thesen, nur so Gedanken, die mir durch den Kopf gehen, du müsstest testen, aber dass halt dann sagst, okay, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo du es entweder musst kaufen, kannst machen, aber dann kostet es dir den Kaufpreis und dann weißt du auch, wir müssen ein neues, hast du Kapital, um ein neues ähnliches Produkt vielleicht wieder einkaufen und sonst muss es retour bringen. Mhm. Und dass du dann halt einfach auch zu dieser Nutzung dann zwingst. Oder
ja, das ist ein sehr spannender Gedanke. Weil das stimmt, das passiert natürlich, dass so tolle Kleider, dann, ja, die fällt dir einfach. Also ich finde, das ist ein super interessanter Gedanke. Ja, und auch mit den Events, das ist etwas, wo wir ein bisschen versuchen sind, wir machen immer wieder ein bisschen Events, aber halt sehr stark in der Nachhaltigkeitsbubble, mit im Rahmen von der Berner Nachhaltigkeitstage, im Rahmen von Fashion Revolution Week. Und das, was du ansprichst, aber jetzt gerade im Zusammenhang mit dem Marktplatz, ist super interessant, weil ich glaube, dort würden wir eben, wie könnten wir noch ein bisschen das Feld auftun. Definitiv würde ich das weiterverfolgen.
Ja, also nur gerade zwei Gedanken, die mir durch den Kopf gegangen sind. Was sind eure grössten Herausforderungen? Warum, oder anders gefragt, warum habt ihr 3-mal die Location müssen wechseln oder gewechselt?
Das sind bewusst, also jemand hat mal gefragt, ja, wieso wir auf unsere Pop-Up-Strategie sind gekommen. Es ist nicht eine Strategie in dem Sinn, sondern ist natürlich hat mit den Mieten zu tun, die wir uns leisten können. Also wir haben immer befristete Mietverträge gehabt. Dafür sind wir immer im Zentrum von Bern. Ich glaube, im Aussenquartier hätten wir sicher auch Mietorte gefunden, wo wir könnten zahlen. Aber wir glauben einfach, das ist schon nur allein, wir haben ein bisschen schon über Hürden geredet, oder? Also schon nur ausleihen. Allein hat sehr viele Hürden. Und dann würden wir noch viel mehr Hürden reintun, wenn wir irgendwie in ein Aussenquartier würden gehen. Darum war es für uns immer zentral gewesen, in der Stadt Bern zu sein. Jetzt haben wir auch eine Pop-Up-Location, die wirklich gerade oberhalb von Migros-Marktgasse ist. Das weiss eigentlich jede in Bern, wo das ist. Uns fehlt aber sicher, es ist nicht ebenerdig und das ist sicher auch ein Punkt, wo uns immer wieder auch, gesagt wird, wir müssen sichtbarer sein und so. Das ist der Challenge, oder? Irgendwie, wie kommt man? Die Mieten kannst du einfach fast nicht zahlen. Von dem her müssen wir auf einen Weg ein bisschen nehmen, was wir bekommen, so gut, also einfach so halt, dass es so gut ist wie möglich. Aber eben so zentral wie möglich. Das ist sicher, das ist eigentlich unser Grund, wieso dass wir mit Pop-Up-Locations arbeiten. Jetzt neben den neben den wirtschaftlichen Challenges, die wir schon besprochen haben, ist sicher eine Herausforderung ist wirklich, die Masse an Kleider gut zu verwalten. Ungefähr 4000 Kleidungsstücke. Und wie finden wir, also wir sind ein Teil von einem Kreislaufdenken als Teil, oder? Also wir wollen ja Kleider möglichst lange im Kreislauf behalten, aber das Ziel für uns sollte auch sein, dass wir in dem Sinn an sich als Entität kreislauffähig sind. Und das ist eine grosse Herausforderung, weil wir natürlich Kleider haben, die wir ja eben auch aus dem Sortiment haben. Klar, wir versuchen zu flicken, wir versuchen eben Sachen zu verkaufen, wo wir vielleicht aus dem Sortiment nehmen müssen. Wir arbeiten mit einem Projekt zusammen, wo ein Nähprojekt mit Migrantinnen hat. Dort haben wir auch schon können Kleider geben. Wir geben Kleider in soziale Projekte und Institutionen. Aber dort gute Lösungen finden für die Kleider, das ist immer wieder eine Herausforderung. Und mit dem ist eben die Qualität des Sortiments hochhalten, trotz Überschwemmung von Kleidern, zunehmend Ultra-Fast-Fashion, und das haben wir jetzt vielleicht noch gar nicht so besprochen, aber in den letzten 4 Jahren haben wir gesehen, wie Shein und Temu jetzt in jüngerer Vergangenheit einfach auf der Bildfläche sind erschienen, wo wir haben gedacht, hey, wir sind doch als Gesellschaft schon sensibilisiert, wir haben uns doch mit dem auseinandergesetzt. Wir wissen, dass die Kleiderindustrie der zweitgrösste Umweltsünder ist. Und trotzdem schafft es Shein und Temu, eben uns Ultra-Fast-Fashion zu verkaufen. Und das merken wir natürlich. Da müssen wir uns vehement auch dagegen wehren, dass das unser Sortiment kommt, weil das natürlich qualitativ einfach hinten und vorne nicht stimmt. Erstens. Und zweitens, wir natürlich auch so Brands nicht möchten eine Plattform geben. Das ist schon eine Herausforderung, und auch zu sehen, was die gesellschaftlichen Entwicklungen sind, wo ich gebe dir recht, du hast eben gesagt, dass das mega etabliert ist und doch alle von dem reden. Da gebe ich dir recht, aber wir merken eben die Herausforderung, dass die Leute wirklich ihr Verhalten ändern. Das würde ich sagen, ist eine auch von der grössten Herausforderungen, dass wir uns in einem Markt bewegen, wo wir eigentlich so sein Verhalten ändern, und wir wissen alle, wenn wir unser eigenes Leben anschauen, wie schwer es ist, Gewohnheiten zu ändern. Das ist eine riesige Herausforderung.
Ja, und eben halt schlussendlich sind wir ehrlich auch, wie viel dann gleich über das Portemonnaie funktioniert.
Ja.
Und wenn ich dann sage, ja, eigentlich wollte ich das vielleicht schon nicht unbedingt, aber hey, schau mal, ich komme da so viel für so wenig über, ja, dann muss ich das gleich machen. Das ist so ein gutes Angebot, und da blendet man halt dann das Ganze nicht mehr aus. Darum glaube ich eben, ist die Frage, wie bringen das her? Und das, glaube ich, ist häufig die Herausforderung bei so wirklich ideologisch getriebenen Sachen, dass man nicht langfristig, und auch nicht, man soll nicht Schlechtes machen, aber dass man so die Endideologie oder das Endziel einfach auch muss abbrechen und muss können sagen, dorthin wollen wir, aber es ist manchmal halt einfach nicht von Anfang an möglich. Mhm. Eben, weil du merkst, es ist halt dann einfach nicht wirtschaftlich möglich. Wir müssen irgendwo das Konzept anpassen, und das ist nach wie vor das Ziel. Aber die Problematik, die ich dann ein bisschen sehe, ist, dass halt gerade in dieser Nachhaltigkeitsbubble innen das natürlich überhaupt nicht gern gesehen wird. Oder wenn du halt in dieser Bubble innen bist und du dich dann als Nachhaltigkeit nachhaltig verkaufst, dann wird natürlich extrem genau unter die Lupe genommen, alles, was du machst. Oder? Und nachher bist du halt dann dort auch drin, ja, wo kann ich und wo kann ich nicht? Und das führt ein bisschen, das ist meiner Meinung nach dann eher kontraproduktiv teilweise, weil man halt auseinandergenommen wird, wenn man 99% richtig macht, aber das 1% halt einfach noch nicht realistisch ist, und dann wird man für das in dieser Bubble in best, obwohl man eigentlich 99% richtig macht. Das ist manchmal mein Eindruck, einfach völlig mein persönlicher, und das hindert dann amigs auch. Und darum, man sieht ganz viele so super coole Konzepte wie euches kommen und wieder gehen. Ja, weil es ein super Konzept wäre, aber weil man eben den Weg in die Wirtschaftlichkeit nicht bringt. Und das ist halt eigentlich ganz einfach. Nachhaltigkeit hat eigentlich so 3 Aspekte, sagt man heute, oder? Wirtschaftlich, sozial und ökologisch. Und es bringt niemandem etwas, wenn man den wirtschaftlichen Aspekt nicht einhalten kann. Weil dann gibt es das Konzept nicht lang. Und wenn er nachher wieder verschwindet, dann ist gut und recht. Aber was heisst ja, dass am Schluss heisst, dass es wieder gar nichts gibt? Mhm. Also die Frage ist, wie könnt ihr halt das so machen, dass es irgendwie könnt langfristig eure Vision haben, aber auch Zeit haben, um die wieder zu erreichen? Ist ein schwieriger Aspekt. Sehe ich voll.
Ja, aber es ist so, wie du sagst, aber mit dem Abbrechen eigentlich das Fernziel von, ja, wir möchten, unsere Vision ist, dass sich das Kleider ausleihen als ebenbürtige Alternative zum Kauf etabliert. Aber ja, das ist vielleicht, wir wissen nicht genau, wo das Ziel ist, oder wie lange braucht es, für dort herzukommen und das können abzubrechen. Sehr interessante Gedanken, ja. Also ja, ich glaube,
habt ihr euch schon mal überlegt, auch Stiftungen oder so noch mal anzugehen? Mhm. Oder es gibt ja da schon Töpfe, die so Sachen wollen fördern oder fördern. Ist denn das auch etwas? Oder es geht ja, ich glaube, ihr wollt nicht langfristig nur auf Stiftungen angewiesen sein, aber zum halt mal so etwas überbrücken oder auch können ausprobieren oder so, haben wir das schon gemacht?
Ja, dort ist eine Herausforderung, dass wir sind ja GmbH. Mhm. Wir haben eine GmbH gegründet, weil wir eigentlich an Business Case glauben. Und zumindest schon dann haben wir geglaubt, als wir es angefangen haben. Und das ist natürlich beschäftigt. Also, wir haben uns das schon durch den Kopf gegeben. Wir müssen einfach halt einen Verein gründen. Persönlich sehen wir, und das ist ein mega Spannungsfeld, dass wir halt wirklich ein riesen Potenzial immer noch sehen. Auch wir haben eigentlich von Anfang an geträumt, eigentlich ein soziales Business zu gründen oder ja, zu führen, wo man auch Integrationsarbeitsplätze zum Beispiel könnte anbieten, oder? Und wir eigentlich ein super Business wären für das. Mega spannende Arbeit auch könnte, gutes Umfeld könnte bieten, aber das ist natürlich nicht möglich mit der freiwilligen Arbeit. Für das müsste man auch Leute haben, die eben die Menschen auch betreuen können. Also es ist sehr vieles verhängt und eben, ich glaube, manchmal die Herausforderung, wie können wir von grossen Träumen dann eben wirklich zu konkreten Schritten. Und eben dort ist sicher die Ehrenamtlichkeit ist eine riesen Hürde. Das habe ich noch ganz vergessen zu sagen von den Herausforderungen. Das ist wahrscheinlich die Herausforderung Nummer eins, dass wir natürlich, wenn wir alles nebendran machen, ist ja auch, wir sind ja mit grosser Begeisterung als InhaberInnen haben wir immer wieder viel Zeit investiert, aber es ist ja immer, wir haben immer noch unsere Jobs, wir haben unsere Familien, also wo wir Teile gegründet haben, wir vier unter den Inhaber vier Kinder unter vier gehabt, unterdessen haben wir sechs Kinder und ja, von 0 bis 8, also es ist das gut jonglieren, das ist ja, das ist auch eine riesen Challenge. Genau.
Unternehmertum sind Challenges, ist das so. Ist so, das gehört dazu.
Das macht so spannend.
Ja, was ist das, was euch nach wie vor dran hebt, weiterzumachen? Also ihr habt gesagt, natürlich, ihr diskutiert im Moment so, die Schwierigkeit ist ja so, den richtigen Moment zu finden, dass man nicht zu früh gerade aufgibt, was viele machen, oder? Direkt zu früh, okay, ich starte, ich habe eine super Idee und ein halbes Jahr später hat es noch nicht gerade, ist noch nicht gerade explodiert, okay, funktioniert nicht, ich höre wieder auf. Das ist falsch und gleichzeitig aber eben auch, dass man irgendwann dann den Moment nicht verpasst, wo man sich das gleich muss eingestehen, dass es nicht klappt oder dass man es vielleicht, dass es nicht geht. Wo seht ihr da und warum brennst du weiter dafür? Weißt, was ist wirklich so die Ideologie dahinter?
Ja, also aber ich kann jetzt wirklich für mich persönlich reden. Ich glaube, was mir noch, aber es stimmt genau, wo du sagst, einfach die Offenheit zu haben für das ganze Spektrum, also dort zu dem Punkt habe ich wie auch müssen kommen. Ja, ob eine gewisse Bereitschaft, Sachen loszulassen. Es ist ja immer, wenn man so etwas gründet, ist ja so viel Identifikation drin, oder? So viel Herzblut. Und dass das einem nicht hindert, aber wie können, klar zu sehen. Ich glaube, das ist wie schon etwas, wo ich daran arbeiten muss. Was mich persönlich schon drin behaltet, ist, das Gefühl, noch nicht alles Potenzial ausgeschöpft zu haben. Noch nicht alles, wie wir haben schon sehr viel probiert, aber vielleicht haben wir noch nicht alles probiert. Und das ist irgendwie, glaube ich, so ein Gedanke, wo mir natürlich eine persönliche Überzeugung, das ist eben genau das Stückchen, wir haben ja unseren Namen Teil, ja, das ist ein Teil, ein Kleidungsstück, das ist ein Wortspiel, aber gleichzeitig ist Teil irgendwie, ist auch eine Art, wie wir uns verstehen. Also wir sind ein Teil vom grösseren Ganzen, wir sind ein Teil von der Lösung. Und irgendwie so das Gefühl, dass eben unser Teil schon wichtig wäre. Ob jetzt das schlussendlich, muss ich ja dann sagen, ob jetzt das wir machen oder dann jemand anderes besser. Aber so das ganze Teil vom vom Kleider können ausleihen können, der braucht es. Und die Überzeugung habe ich. Und vielleicht auch eben jetzt gesehen, wie eben so Temu und Shein auf die Bildfläche sind gekommen und irgendwie noch so viel zum Gestaltungsraum gibt in diesem Bereich und Veränderungsnotwendigkeit, das ist schon etwas, was mich halt antreibt irgendwie. Ja.
Also das ist sehr, sehr schön und ich hoffe ganz fest, dass du und ihr ein Konzept findet, wo ihr das machen könnt und wo es auch wirtschaftlich funktioniert. Du sagst, ihr habt einen Laden oberhalb von der Marktgasse, also das heisst eben nicht direkt jetzt, so dass man in der Fußgängerzone wahrscheinlich nicht ganz so gut sieht, weil du nicht ebenerdig bist. Wie gewinnt ihr denn überhaupt bis jetzt die Kunden? Also ich glaube, eine der grössten Challenges ist ja, Kunden gewinnen. Mhm. Und da ist einerseits das Angebot an sich und andererseits ja die Reichweite. Wie macht ihr denn das heute? Wie hören die Leute von euch mhm. überhaupt?
Also wir sind sehr stark, also wir haben sicher uns so ein bisschen ins Networking reingestürzt, so wir haben angefangen. Also wir haben uns versucht, sehr stark zu vernetzen, eben weil wir wirklich, also einer von unseren Kernwerten ist, wir denken vernetzt. Und das hat wirklich eben auch mit dem Namen Teil, dass wir ein Teil sind. Das heisst, wir haben uns so versucht zu vernetzen in Plattformen rein. Wir haben aber auch gemerkt, dass unser Konzept sehr stark auf Interesse stößt, weil es neu ist, anders ist. Und das Interesse ist mehr oder weniger ungebrochen, also dass wir immer noch Anfragen bekommen, für Präsentationen zu halten. Sei es eben, wir haben ja mit der Fachhochschule zusammen geschafft, wir haben Interviews in Zeitungen, Radio, also es ist...
Podcast,
genau. Das ist sicher etwas, das wir versuchen, die auch möglichst zu nutzen, weil das ist ja für uns ein mega Privileg, aber schon immer wieder ein Investment natürlich. Das ist für uns sicher ein grosser Punkt, wie wir eben teilweise auch durch Events, die wir haben gemacht haben, so erfahren die Leute von uns. Und das Grösste ist sicher Social Media, also Instagram. Dort haben wir auch schon Kooperationen gemacht mit zum Beispiel Berner Meiji, die jetzt in Bern sehr etabliert sind. Mhm. Ja, so versuchen wir, uns irgendwie bekannt zu machen, aber es ist sicher nicht abgeschlossen. Eben, es wird uns ja immer wieder gesagt, wir sollten uns noch bekannter machen und das ist sicher eine Frage. Vielleicht hast du da auch einen Tipp, wie kommt man, wie macht man von sich reden oder außerhalb jetzt von diesen Kanälen?
Ich glaube, die Frage, die sich stellt, ist nicht, ich habe jetzt nicht das gesamte Bild davon, oder? Es gibt immer zwei Sachen. Einerseits ist es mal Reichweite und Bekanntheit und andererseits nachher Conversion.
Genau.
Und die Frage, die sich stellt, ist die Reichweite eigentlich gut genug, aber Conversion schlecht? Und muss man vielleicht mehr daran arbeiten, dass man die Conversion von dieser Reichweite kann vergrössern kann, um die Leute mal reinbringen. Also insofern, wie müssen wir das Angebot anpassen oder verbessern, dass mehr Leute, die von uns gehören, dann auch Kunden werden.
Ja.
Oder also da kann ich zu wenig einschätzen. Ist die Reichweite das Problem oder ist die Conversion das Problem?
Ja, das ist auch sehr ein relevantes Thema und ich glaube, wir haben das Conversion-Problem. Das haben wir auch schon mal mit jemandem angeschaut und haben dann dort auch Tests durchgeführt, die haben aber nicht wirklich, also wir haben dann zum Beispiel so 3 Monate den Leuten 1 Monat vom Abo geschenkt, mhm. aber haben eigentlich nicht wirklich mega viele Leute zusätzlich erreicht. Und das ist vielleicht wirklich die Frage, dass wir Conversion mit einem Abo, mit der Abo-Kommunikation nicht herbringen. Dass wir eben wirklich ein Konzept brauchen wie der Marktplatz, um die Conversion herzubringen, weil es einfach für die Leute noch wenig fassbar ist. Also das ist jetzt etwas, wo mir da durch den Kopf geht, weil es ist definitiv so, dass wir die Reichweite kannst du ja immer erweitern, ist ja klar, oder? Aber wir haben sicher auch ein Conversion-Problem.
Ich denke, ich weiss nicht, was ihr gemacht habt, oder? Aber was ganz wichtig ist, und bei dieser Anzahl Kunden, die ihr habt, oder Kundinnen auch noch realistisch, ist wirklich einmal rein, eins zu eins Austausch mit allen Kundinnen gehen und wirklich probieren herauszufinden in qualitativen Interviews und Besprechungen, hey, warum nutzt du uns? Was ist der Grund, warum du es vielleicht auch nach 2 Jahren noch nutzt? Dass er einfach dort die Kommunikation auch wirklich von den Kundinnenbedürfnissen aus machen könnt, nicht von eurer ideologischen Seite, sondern so, hey, warum nutzt uns die Kunden? Was ist der Grund? Und auch wirklich, gerade wenn jemand wieder kündet, wirklich ganz genau in Austausch reingehen und herausfinden, okay, warum, wie oft hast du uns genutzt? Wie oft müsstest du uns dann nutzen, dass du das Gefühl hast, es würde sich für dich lohnen? Oder wenn du sagst, ja, ich nutze es zu wenig. Okay, wie oft wäre denn die richtige Anzahl, dass du auch wieder das Angebot kannst ändern, das wir vorher besprochen haben, vielleicht um die Leute darauf aufzulöpfen und zu sagen, so oft musst du es nutzen, damit du in das Abo-Modell reingehst. Oder liegt es am Preis, liegt es am Sortiment, liegt es, weißt du, einfach, dass dort nochmal ganz im 1:1 austauschst, was halt mega viel Zeitaufwand ist. Ja. Oder, aber wo eigentlich, ich sage jetzt auch nur, in Anführungszeichen, Zeitaufwand ist und nicht finanziellen Aufwand ist, wirklich nochmal ganz gezielt herausfindest, hey, warum? Und halt wirklich eine halbe Stunde mit dem Kunden oder der Kundin anhockst und probierst herauszufinden, du musst ja nicht alle, jetzt hast du gesagt 140 nehmen, sondern vielleicht einmal ein bisschen aus allen Schichten, also ein paar von denen, die schon fast 4 Jahre dabei sind oder am längsten und ein paar, die jetzt erst gerade kürzlich das abgeschlossen haben. Warum haben sie gesagt, mal, sie machen das? Was muss jetzt auch für sie eintreffen, dass sie dabei bleiben? Mhm. Oder? Und
ja. Ja, wir haben das bis jetzt einfach auch gemacht im Rahmen von Leuten, die Bachelorarbeiten über uns geschrieben oder eben mit der Fachhochschule haben wir einen InnoCheck gemacht. Aber das ist natürlich, ja, das ist einfach eine Stichprobe. Aber was zum Beispiel dort uns sehr beruhigt, dass die Fachhochschule in dem InnoCheck sind auch potenzielle TeilerInnen befragt worden. Und dort haben sie zum Beispiel gesagt, dass der Preis ist völlig okay. Und uns ist immer wieder zu Ohren gekommen, ey, ihr seid zu teuer. Und das irgendwie auch mal wie können zerheben und sagen, hey, nein, jetzt können wir das auch mal wieder an die Achse legen, das hat uns schon sehr geholfen, oder? Ich glaube, aber das Problem ist wirklich der Zeitfaktor, wo wir eben wieder den Hinderungsgrund haben, dass alles ehrenamtlich ist. Wir haben so eine Umfrage, Kündigungsumfrage, die wir den Leuten schicken, um sie auszufüllen, aber das dann systematisch zu eruieren und dann entsprechend, ja, muss ja dann immer Massnahmen daraus ableiten, sonst nützt es ja nichts, oder? Das ist, ja, aber du hast recht, das Gespräch mit den Teilerinnen zu suchen, das ist das A und O, wo dort liegt Potenzial drin, das ist so.
Ja, und Problematik bei diesen Befragungen, und ohne, dass ich jetzt da was sage, ich wüsste es besser, überhaupt nicht, gell? Ich sehe nur, das ist Problematik bei diesen Befragungen. Das ist genau das, was du ganz am Anfang vom Interview gesagt hast und ganz am Anfang vom Start gehabt habt, ist, dass der Schritt von, hey, ich finde es mega cool und nein, der Preis ist voll okay, das ist nicht ein Hinderungsgrund, so nachher, ja, also mach's. Mhm. Und dann wirklich noch Kreditkarte vornehmen und das dann auch effektiv zahlen, da ist ein riesen Schritt dazwischen. Ja, und der ist einfach 10-mal grösser, wie man das Gefühl hat. Wo man das Gefühl hat, mal, das wollen alle, sie finden das super cool, aber zum nachher wirklich rausnehmen und das rausfinden, ist so der Punkt gut. Und weil eigentlich, wenn jede, die sagt, der Preis ist kein Hinderungsgrund in dieser potenziellen Befragung, warum macht sie es denn nicht?
Ja.
Also theoretisch müsste jede von denen dann gerade das abschliessen, oder? Und sagen, okay, cool, mach es ab, du findest es cool, du sagst, der Preis ist kein Hinderungsgrund. Mhm. Was hindert dich denn noch daran?
Also einfach tiefer graben, oder?
Und dort findest du es dann raus, weil wenn einer sagt, hey, nein, cool, eigentlich müssen die, es gibt keinen Grund, warum sie es dann nicht machen, wenn sie in dieser Befragung gesagt haben, das ist alles gut und der Preis ist auch gut und es passt und ich finde das eine coole Sache, dann gibt es ja null Grund, um es nicht machen. Aber irgendetwas halten sie ja gleich ab. Und darum ist eben die Befragung dann schlussendlich gleich, vielleicht ist die Frage, wie viel Wert hat sie effektiv? Weil gesagt, ist es schneller wie gemacht.
Ja, das merkt man schon immer wieder. ja.
Aber ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Merci vielmals, dass du all die Erfahrungen mit dir teilt und auch für alle, die bis jetzt zugelassen haben, oder? Es ist wirklich, also für den Podcast, ein spezielles Interview gewesen. Im Sinn von, im Normalfall habe ich natürlich viel mehr die wirklich Erfolgsstories. Es ist mir aber ganz wichtig, eben ehrlich zu bleiben und nicht einfach so zu tun, als wäre jede Gründung und alles immer nur ein Erfolg und es geht nur bergauf, sondern es ist hart, es geht manchmal nicht. Man muss manchmal das Konzept anpassen, man muss plötzlich bereit sein, von ursprünglichen Ideen abweichen, was nicht immer einfach ist. Mhm. Man muss manchmal viel länger dranbleiben, wie man das Gefühl hat. Das gehört alles dazu. Und darum ist es mir wichtig, auch so eine Geschichte zu erzählen, von einem coolen Konzept, das eigentlich eben von allen Seiten gelobt wird und dann aber irgendwie merkt, irgendetwas fehlt trotzdem. Darum, wenn ihr das cool gefunden habt, oder schreiben mir eine Nachricht, ob ihr das auch spannend gefunden habt und ob ihr das auch cool findet, über so Geschichten zu reden. Oder ob ihr sagt, hey Nico, ich will das nicht hören, ich will nur die Erfolgsstories, dann sagt auch das. Und wenn ihr die Folge cool gefunden habt, dann schickt sie natürlich an zwei Kolleginnen weiter, dass der Podcast kann weiter wachsen. Deborah, nochmal danke vielmals für deine Offenheit, Ehrlichkeit, ganz viel Erfolg für die Zukunft und einen schönen Tag.
Merci dir vielmals, Nico, für deine Tipps und die guten Fragen.
Danke dir. Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.
Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dein Ding Podcast. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann, dein Nico.